Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
In der letzten Nacht fand Spiel 1 der World Series zwischen den Boston Red Sox und den Los Angeles Dodgers statt. Im Fenway Park gewannen die Boston Red Sox mit 8-4. Axel Goldmann und ich von justbaseball.de haben das Spiel zusammengefasst. Hier hört ihr die Zusammenfassung von justbaseball.de.
8-4 gewinnen die Boston Red Sox Spiel 1 der 2018er World Series zu Hause in Fenway Park gegen die Los Angeles Dodgers. Guten Morgen, liebe Freunde von Just Baseball, zu einem ersten kleinen Special in diesem Jahr zur World Series 2018. Hallo Andreas.
Hallo.
Frisch aus den Sport1-Studios zurückgekehrt.
Ja, gerade vor ein paar Minuten.
Auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Sehr souveräne Premiere für dich im Fernsehen. So empfand ich es auf jeden Fall. Und wenn man überlegt, mit welcher Schnapsidee wir angefangen haben, ist das eine unfassbar coole Geschichte.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Erstens darüber, dass das Sport 1 mich gefragt hatte und zweitens, dass es dann halbwegs glatt gelaufen ist. Und vielen Dank für das Feedback. Ja, ich hoffe, den Leuten, die Sport 1 geschaut haben, hat es ein bisschen gefallen.
Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Morgen bist du auch nochmal auf Sport 1 zu sehen, können wir jetzt direkt sagen. Zur gleichen Zeit wieder mit Matthias Ondracek, Spiel 2 kommentierst du auch.
Genau, wieder mit Matthias Ondracek, dann David Price gegen Hyunjin Ryu.
Super. Heute wollen wir uns aber um Spiel 1 kümmern, das, ihr werdet es alle mitbekommen haben, die Red Sox halt gewonnen haben, wie eben schon gesagt, mit 8-4. Die Serie steht 1-0 für Boston. Die große Story vor dem Spiel, sicherlich das Pitching-Matchup. Clayton Kershaw für die Los Angeles Dodgers gegen Chris Sale von den Boston Red Sox. Das überstrahlte so ein bisschen alles, oder?
Ja, absolut. Vor allen Dingen gab es ja dann durchaus ein paar Fragen. Es gab ein paar Fragen vor dem Spiel.
Ich habe leider kein Soundboard, sonst würde ich jetzt hier einen kleinen Lacher einspielen.
Ja, es gab ein paar Fragen und die waren erstens darin, ob Chris Sale fit ist für seinen Start. In der ALCS war er ja im Krankenhausaufenthalt, da wusste man nicht so richtig, ob er fit ist. Bei Clayton Kershaw war es so, dass er noch nicht zu 100% immer seine Leistung in der Postseason gebracht hat, die er in den letzten 8 Jahren in der Regular Season gebracht hat. Und das war so ein bisschen die spannende Frage, die vor diesem Spiel oder über diesem Spiel herrschte. Erstens, wie lange kann Chris Sale durchhalten? Hat er sein volles Arsenal an Pitches wieder, wie in den ersten Monaten, wo er die Liga dominiert hat? Auf der anderen Seite, kann Clayton Kershaw dem etwas entgegensetzen? Letzten Endes hatten wir so ein bisschen das Matchup der besten Pitcher der letzten Jahre, aber beide nicht auf der Höhe ihrer Zeit.
Ja, ganz genau. Um da vielleicht direkt mal ein bisschen vorzugreifen, kann ich dir eine Info geben, die du wahrscheinlich so noch gar nicht mitbekommen hast. Ich habe ja nach dem Spiel jetzt in der Zeit, bis wir aufnehmen, habe ich ein bisschen das MLB-Network geguckt, wo Harold Reynolds und Pedro Martinez als Analysten zur Verfügung standen und das Spiel so ein bisschen aufgebrochen haben. Und Pedro Martinez sagte, ihm wäre vor Beginn des Spiels schon aufgefallen, für ihn wäre ganz klar gewesen, dass Chris Sale nicht gesund ist. Er sagt, er hätte viel zu viel Gewicht verloren, hätte man ihm deutlich angesehen, und er machte in seinen Augen einen kränklichen Eindruck. Wenn Pedro Martinez sowas sagt, dann muss ich das erstmal als jemand, der ein paar tausend Kilometer weit weg sitzt, ein ganzes Meer dazwischen hat und nur am Fernsehen dazuguckt, muss ich ihm das ja erstmal glauben. Ist das eine sehr beunruhigende Aussage?
Also vorab, Pedro Martinez wird erstmal alles geglaubt. Das erstmal vorweg.
Ich dachte, das wäre klar. Ich dachte, das wäre Konsens.
Ja, es ist Konsens. Ja. Die zweite Frage, die ich mir stelle, kann Chris Sale überhaupt noch Gewicht verlieren? Und wenn ja, wo?
Anscheinend.
Ist ja sowieso erst sehr
stark. Wenn ihm das auffällt,
Er ist ja sowieso sehr
Vielleicht
stark.
Haben diese Leute aber auch eine andere Definition von viel Gewicht.
Ja.
Wir beide jetzt.
Ja, wir beide, ja. Also ich fand das, ich fand Chris Sale im ersten Inning zum Beispiel sehr gut. Da ist er ja wirklich durchgecruised, auch wenn er ein bisschen zu viele Pitches brauchte. Aber da fand ich ihn sehr gut. Dass es dann ab dem zweiten Inning eher schwere Arbeit wurde für ihn, lag auch daran, dass die Batter der Los Angeles Dodgers durchaus gut gearbeitet haben. Mir ist das im Kommentar und während des Spiels gar nicht so richtig aufgefallen. Und wenn Pedro Martinez das sagt, wie gesagt, dann glaube ich ihm aufs Wort. Mhm. Aber mir ist es persönlich nicht aufgefallen.
Und von der Geschwindigkeit konnte man es ja eigentlich auch nicht ausmachen. Ne? Weil die Geschwindigkeit war ja okay.
Ja, die war in Ordnung. Also die war absolut in Ordnung. Und man guckt ja mit Argus-Augen auf die ersten Fastballs von Chris Sale in diesen Tagen. Und die waren bei 94, 95 Meilen. Und das war alles in Ordnung. Also das war halbwegs so wie früher. Da hatte er 96, 97 Meilen. Aber es war alles so im Rahmen, dass man sagen konnte, damit kann man arbeiten.
Bevor wir in medias res in das Spiel reingehen, vielleicht dann nochmal eine Aussage von Harold Reynolds in dem gleichen Segment in MLB Tonight im Network, der tatsächlich angefressen war, dass beide nach vier Innings out of gas waren, dass sie runter mussten. Der war richtig unzufrieden mit der Performance von Clayton Kershaw und auch von Chris Sale.
Ja, also beide sind ja so ein bisschen rumgeschubst worden. Also ich meine, beide haben mindestens drei.
Wenn du dir am Ende die Pitching Line anguckst, beide haben vier Innings gepitcht. Chris Sale hat 91 Pitches geworfen, Clayton Kershaw 79. Chris Sale hat 5 Hits abgegeben bei 3 Runs, 2 Walks, 7 Strikeouts und Clayton Kershaw 7 Hits, 5 Runs, 3 Walks und 5 Strikeouts. In einem normalen Saisonspiel kannst du damit schon leben.
Ja, ich glaube, im Nachhinein kannst du als Red Sox-Fan natürlich jetzt auch mit diesem Ergebnis leben.
Ja, das stimmt.
Jetzt wissen wir es besser. Aber also ich war bei beiden war ich so ein bisschen enttäuscht. Bei Chris Sale haben wir es beide, auch der Matthias Ondraček, haben sich gewundert, dass er nach vier Innings nochmal raufkam auf den Mount.
Ja.
Da hatte ich eigentlich gedacht, nach vier
Innings. Da hatte er ja auch schon einen hohen Pitch-Count.
Genau, da habe ich gedacht, nach vier Innings ist eigentlich Schluss, weil sich zu dem Zeitpunkt ja auch, ich glaube, Matt Barnes schon warm gemacht hatte.
Nathan Eovaldi war es zu dem Zeitpunkt.
Und bei
also, hat sich Nathan Eovaldi warm gemacht und der hat sich dann erst hingesetzt, als die Red Sox in die Offensive gegangen sind. Und da war dann klar, dass Chris Sale nochmal rauskommt. Barnes hatte sich erst warm gemacht in diesem Offensiv-Inning der Red Sox.
Also wie gesagt, bei Chris Sale hätte ich es verstanden, hätte Correa nach vier Innings gesagt, wir gehen jetzt auf einen anderen Pitcher. Bei Clayton Kershaw habe ich es verstanden, dass er nochmal ins fünfte Inning kam, weil sein Pitch-Count in Ordnung war. Und weil ich gedacht habe, doch, das passt erstmal. Und dann ist er ja auch gleich bei den ersten zwei Bettern ist er ja auch getroffen worden und dann musste er dann auch raus. Dann musste auch Dave Roberts dann was tun.
Ja, also gehst du so ein bisschen diese, ich sag jetzt mal, diese milde Enttäuschung, gehst du die mit?
Die gehe ich wohl mit, weil man von den beiden Aces von zwei Teams aus der World Series einfach 6 Innings, 3 Hits, einen Run erwartet zum Beispiel.
Ja.
Die gehe ich schon ein bisschen mit.
Also das war so ein bisschen die Diskussion, die dort aufgekommen ist, die ich sehr, sehr interessant fand, die ich sicherlich gleich auch nochmal ansprechen werde. Wenn wir aber jetzt ins Spiel gehen, dann fällt als erstes auf, dass Dave Roberts auf Chris Sale reagiert hat und gesagt hat, so, meine Freunde, heute kein Linkshänder am Schlag.
Alles was
egal, recht. Ob Cody Bellinger, egal ob Yasmani Grandal, egal ob Manzi, keiner.
Das war schon sehr, sehr konsequent von Dave Roberts da aufgestellt, dass er wirklich alle Linkshänder draußen gelassen hat und wirklich sehr, sehr heavy mit den Rechtshändern dann reingegangen ist. Und dass er zum Beispiel Cody Bellinger rausgelassen hat, das hat mich wirklich überrascht, weil ich gedacht habe, wow, der ist NLCS-MVP geworden. Der hat schon nicht so schlecht gespielt. Dem kann man eigentlich auch zutrauen.
Super heiß in der Offensive.
Genau, dem kann man eigentlich auch zutrauen, gegen einen Linkshänder zu treffen. Da fand ich schon, das war schon durchaus, das war diskutabel, sage ich jetzt mal. Grandal, dass der nicht reingenommen worden ist für Austin Barnes, das war mir vorher klar, weil Grandal einfach defensiv so viele Schwächen hat. Dass Max Muncy nicht drin war, das hat mich auch überrascht, aber ich konnte, also hinterher konnte man ja sagen, er hat ja so ein bisschen recht behalten. David Fries hat 2 Hits gehabt als Rechtshänder, der dort reingekommen war. Auch Brian Dozier hatte einen Run zum Beispiel, er hat gleich einen Walk gehabt. Matt Kemp hat seinen Home Run geschlagen. Also das passte schon, fand ich. Aber Cody Bellinger draußen zu lassen, das empfand ich dann auch schon als sehr komisch.
Ja, zu diesem Thema hat Harold Reynolds dann die nächste Stufe des Hasses erreicht, weil er nämlich gesagt hat, Leute, wir degradieren hier gerade All-Stars zu halben MLB-Playern, weil auf einmal können die Leute nur noch gegen Linkshänder schlagen und die anderen können nur noch gegen Rechtshänder schlagen. Was ist denn los? Und ich finde, er hat da einen kleinen Punkt.
Ja, aber du erhöhst dir halt dann auch die Chancen, wenn man so mit den Matchups geht und wenn man
ja,
sagt.
Das war das Gegenargument von natürlich Herrn Martinez, ja. Der gesagt hat, ja, aber die Dodgers spielen halt einfach das Matchup. Ne, sie spielen konsequent Matchup Baseball, um ihre Chancen auf Runs zu erhöhen. Mhm. Und er findet es halt legitim. Natürlich ist es legitim, sagt ja niemand was gegen. Reynolds war heute, vielleicht ist er mit dem falschen Fuß aufgestanden.
Vielleicht hat er auch ein bisschen auf die Dodgers gewettet.
Kann sein. Er war so ein bisschen biestig. Aber das sowas kann ja durchaus auch unterhaltsam sein.
Ja, absolut. Absolut.
Im ersten Inning, du hast es schon gesagt, Chris Sale kommt relativ gut durch mit 2 Strikeouts zu Beginn gegen Dozier und Turner. Dann muss er ein Single von David Fries hinnehmen, bevor Manny Machado dann einen Ball ins Outfield schlägt, der gefangen wird. Die beiden Strikeouts am Anfang, die haben schon sehr optimistisch gestimmt. Ich glaube, du hast dich dazu hinreißen lassen, nach dem ersten aus, zu sagen, das sah schon sehr, sehr gut aus. Und ich dann gesagt habe, okay, Andreas, sind jetzt noch 26, ne?
Darf ich mich vielleicht ein bisschen hinreißen lassen in meiner Euphorie?
Das hat gestimmt. Er hat die Zone getroffen. Er hat also der Slider war richtig schön, den er geworfen hat. Hat zweimal bei, ich glaube, einmal bei 2-2, einmal bei 1-2 die Leute wirklich zum Chasen gebracht und damit in den Strikeout geführt. Nee, sah gut aus. Hat mir gut gefallen. Und da ist mein Puls dann auch um 1 oder 2 Herzschläge nach unten gegangen.
Meins auch.
Ja. Und noch ein bisschen beruhigter war ich dann nach dem ersten Inning der Red Sox, obwohl ich am Ende mit einem Humpf da rausgegangen bin.
Ja.
Du auch?
Ja, ich habe schon. Man wird ja ein bisschen gierig dann auch.
Ne? Ja, genau.
Man will ja gleich noch mehr ja. Und ich will noch mehr essen und gib mir noch mehr.
Genau.
2 Runs waren es. Erst Mookie Betts halt mit dem Single, dann hat er das Base gestohlen, wo er mal wieder alles gezeigt hat in kurzer Zeit, was er zu leisten imstande ist. Mit dem Single, dass er trifft, dass er dann gleich auch noch die Schnelligkeit hat, das Base zu stehlen. Dann kam das Single von Andrew Benintendi, er scored, er hat dann auch die Geschwindigkeit, um dann den Run nach Hause zu bringen. Dann stand es 1-0, Steve Pierce mit dem Out, JD Martinez mit dem Single, da kann Andrew Benintendi dann den zweiten Run scoren. Und dann war die Aktion von JD Martinez, er wollte die Base stehlen, dass er dann so gefangen worden ist, das war ziemlich doof. Und Xander Bogaerts dann mit dem Pop-Out.
Ja, zwei Dinge dazu. Einmal Mookie Betts Single war ja so ein bisschen glücklich, ne? Weil David Fries ja schon relativ früh die Gelegenheit hatte, ihn mit einem Pop-Out im Foulground neben der First Base auszumachen, aber er hat den Ball einfach nicht gesehen.
Ja, und da gab es dann auch Diskussionen, ist dann so ein Nebel da oder ist das dunkler im Fenway Park? Auch da habe ich gedacht, das gab so ein, zwei Missplays am Anfang. Auch die Red Sox hatten so ein, zwei durchaus Probleme, aber dass David Fries hätte den Ball fangen müssen und dann wäre es ein Aus gewesen von Mookie Betts. So hat er dann nochmal einen Pitch bekommen und konnte den dann zum Single abschließen. Aber da sah David Fries schon ein bisschen blöd aus.
Details matter, ne?
Ja, absolut.
Mhm. Und bei dem versuchten Steal von JD Martinez gab es danach einen Schnitt auf Alex Cora, der nicht sauer war. Ich glaube, es war angesagt.
Dass JD Martinez stehen soll.
Mhm.
Ja.
Ich glaube, es war angesagt. Ich glaube, es war der Gameplan der Red Sox, Clayton Kershaw sofort unter massiven Druck zu setzen.
Das kann ich mir wohl auch vorstellen. Es hat auf jeden Fall funktioniert im ersten Inning.
Ja. 2-0 gehen die Red Sox raus. Und du denkst halt, okay, schöner Start. Chris Sale hat ein bisschen Run-Support. Vielleicht mit dem Pitch-Count ein bisschen runtergehen und dann kommt er so ins fünfte, vielleicht sogar ins sechste Inning. Und dann sieht es schon ganz gut aus. Das war meine Erwartung. Hat nicht ganz funktioniert, denn direkt im Top-Second gab es dann, nachdem Taylor mit einem Swinging Strike das erste Aus für die Dodgers gemacht hat, gab es dann einen Home Run von Matt Kemp. Von diesem Matt Kemp, der ja eigentlich schon in seinem wievielten Herbst ist, ja? Oder in seinem wievielten Frühling, Entschuldigung.
Ja, es ist auf jeden Fall der zweite Frühling, der zwischendurch auch schon wieder ein Spätherbst war.
Ja.
Aber er hat sich dann jetzt hier mit dem Home Run, der nun wirklich massiv war, hat er sich dann mal wieder ins Gespräch zurückgebracht. Das war schon, wow, da hat er schon den Schläger gut dran bekommen.
Ja, Kontakt, ne?
Ja, er hat ja auch den richtigen Pitch dafür bekommen und das Ding ist dann sehr schnell aus dem Stadion rausgegangen. Und da stand es nur noch 2-1. Auch da, und von da an gingen halt die Probleme von Chris Sale los, dass er halt Probleme hatte, die Leute auszumachen, dass die lange At-Bats hatten. Yasiel Puig zum Beispiel, der den Walk noch provoziert hat. Enrique Hernandez.
Die Strike-Zone ein Skandal war heute.
Ja. Ich habe die Strike-Zone halt mit dem MLB International nicht so ganz häufig gesehen. Deswegen kann ich da nicht zu 100% was dazu sagen. Aber
Matthias meinte, das fand ich auch sehr interessant, Matthias meinte, dass die Inside-Strike-Zone so ein bisschen eher so ein bisschen komisch ausgelegt ist vom Ump. Eigentlich war es die Outside-Strike-Zone. Er hat das alles so ein bisschen nach innen verschoben.
Ja, es war so ein bisschen inkonsistent, oder?
Mhm.
Auf jeden Fall stand es 2-1 nach dem zweiten Inning.
Ja, ist ja gut.
Ich kann halt jetzt nicht mehr so richtig viel über die Strike Zone erzählen.
Warum denn nicht?
Weil wir eigentlich nur pöbeln können darüber.
Skandal!
Ja, letztendlich hat der
Just Baseball Chat.
Ja. Letztendlich hat der Schiedsrichter dann dann doch noch ein bisschen mehr das Sagen, ne, als wir.
Totale Befehlsgewalt. Mhm. Aber 2-1 steht im Bottom of the Second, können die Red Sox ihren Vorsprung nicht vergrößern, sondern im dritten Inning kommt es zum Ausgleich. Und wer ist dafür verantwortlich? Manny Machado.
Ja.
Soll ich dir mal vorlesen, was mir anonym zugespielt worden ist?
Ja, bitte.
Während des Spiels als so, also von einem Baseball-Laien oder Laien, wenn es nur um das Line-Up und um die Sympathie Ausstrahlung der Leute ging, da wurde geschrieben, das ist, als wäre das humanistische Gymnasium mit der Gesamtschule zusammengelegt worden und sie machen da jetzt auf dem Schulhof Völkerball. Das war rein, völlig unfundiert, einfach nur vom, wie sieht der denn aus?
Ja.
Und dann kommt Manny Machado.
Ja, Manny Machado kommt halt nicht so richtig sympathisch rüber, aber wir haben es jetzt schon mal gesagt, er findet sich nicht ungeil in der Rolle.
Das Schlimme ist, dass er halt einfach ein fantastischer Baseballspieler ist. Ne? Das ist sowohl in der Defensive als auch wirklich in der Offensive. Ne? Er ist sehr flexibel, er findet immer die Lücken. Er ist schon ein Guter.
Ja, das will ich nicht bestreiten.
Ja.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
So steht's in der Mitte des dritten Innings, steht's 2-2. Und dann übernehmen die Red Sox aber wieder die Führung mit einem Double von J.D. Martinez, der Pierce nach Hause bringt, nachdem Pierce durch Fielders Choice die First Base erreichen konnte, weil Andrew Benintendi auf der zweiten ausgeworfen worden ist. Und auch da sah der Laufweg im Centerfield sehr, sehr merkwürdig aus. Wir haben es ja in der Vorschau gestern schon mal besprochen, dass die Outfielder der Dodgers Fenway Park eigentlich gar nicht kennen und so ein bisschen diese Eigenarten vielleicht, an die sie sich erst gewöhnen müssen. Und eine dieser Eigenarten von Fenway Park ist ja, dass das Outfield keine geschwungene Linie ist, wie in vielen Ballparks, sondern dass es in der Mitte einfach eine Einkerbung gibt, wo das Duckout ist. Mhm. Und genau in diese Ecke hat Martinez den Ball geschlagen. Und das sah so ein bisschen aus, als wüsste der Centerfielder nicht genau, wie er mit dem Ball umgehen muss.
Das kann sein. Es war Chris Taylor oder Kike Hernandez in der ersten Phase des Spiels, der Centerfield gespielt hat. Und die Dodgers haben auf mich sowieso einen Eindruck gemacht, als ob sie nicht ganz Herr des Outfields gewesen sind. Yasiel Puig zum Beispiel hat sehr häufig sehr tief gestanden. Auch zum Beispiel bei zwei Strikes, dass er sehr tief gestanden hat. Und wenn es dann einen Single gab, musste er noch 50 Meter hinlaufen, um den Ball überhaupt aufzunehmen. Deswegen waren dann auch solche Sachen möglich, wie von der ersten bis zur Third Base zu laufen oder von der Second Base nach zur Homeplate zu laufen. Also da hatte ich auch das Gefühl, dass die Dodgers vielleicht das Outfield noch nicht so richtig im Griff hatten.
Ja, kommt ja später auch nochmal eine Situation, die genau das unterstreicht. Aber erstmal steht es halt 3-2 für die Red Sox. Das vierte Inning geht scorelos zu Ende und dann gleichen die Dodgers im fünften wieder aus und wieder ist es Manny Machado, der den Lauf nach Hause bringt, in dem Fall durch ein Ground Out zum First Base, was aber da die Bases geladen waren, dazu führte, dass Dozier nach Hause kommen konnte.
Genau, da stand es dann, wie stand es dann?
3-3.
3-3 stand es dann, genau.
Genau, dann stand es 3-3. Aber wenn wir ja eins gelernt haben von diesen Boston Red Sox in 2018, wie hat es Florian so schön ausgedrückt, die musst du dreimal begraben.
Ja.
Weil sie wirklich immer eine Antwort finden. Jetzt steht es 3-3 und vielleicht denkst du dir, ah, das Momentum ist jetzt ein bisschen ist jetzt ein bisschen auf Seiten der Dodgers, weil Chris Sale ist schon raus und der Run wurde dann halt von Barnes abgegeben. Das heißt, du kannst eigentlich davon ausgehen, dass mit Barnes zum 6. auch nicht mehr rauskommt. Da hast du schon die beiden weg und bei dir ist immer noch Clayton Kershaw drauf und du denkst halt, ach, das könnten wir schon jetzt mal ein bisschen das Momentum drehen. Und dann kommt Clayton Kershaw im Bottom Fifth und walkt erstmal Mookie Betts in einem sehr, sehr starken At-Bat von Mookie Betts. Auch wenn man hier sagen muss, dass da vielleicht auch wieder ein bisschen Glück dabei war, weil es gab einen Line Drive zur Third Base, der Mookie Betts ausgeschmissen hätte an der First, der dann aber um Millimeter faul gewertet wurde.
Genau, das hatten wir auch lange Zeit nicht gesehen. Das war, ich glaube, von Justin Turner, genau, Justin Turner genau. Richtung First Base, das war ein tolles Play von Justin Turner und da habe ich auch gedacht, er sei aus, aber das hat sich dann wohl um ein paar Millimeter dann verschoben. Das war, ja, da hatte Mookie Betts, hatte Glück heute dann.
Ja, Mookie Betts, also was mich gewundert hatte an dieser Geschichte ist, Mookie Betts, das war kein Hustle, dieser Lauf. Er wusste halt, dass der Ball ausgegeben worden ist. Und das hat man im Fernsehen leider nicht so gut gesehen.
Ja, ja, ja.
Dann kommt Andrew Benintendi mit einem weiteren Single. Übrigens, Andrew Benintendi, kurzer Fun Fact, 4 von 5. Und damit ist Andrew Benintendi neben Jacoby Ellsbury und Wally Moses der dritte Spieler mit einem 4-Hit-Game in der World Series in der Geschichte der Red Sox. Jacoby Ellsbury 2007 und Wally Moses 1946.
1946, Florian wird sich noch daran erinnern.
Ja, hat die Karte noch.
Ja.
Und die Fotos.
Genau. Ja. Aber Mookie Betts dann mit dem Walk, Andrew Benintendi mit dem Single, wie gesagt, 4 von 5. Andrew Benintendi heute Offensivmotor, absoluter Offensivmotor. Sie haben zwischendurch nochmal den Catch gezeigt in MLB International. Den kann ich ja immer noch stundenlang angucken.
Klar.
Und dann war mit dem Single von Andrew Benintendi auch der Tag von Clayton Kershaw zu Ende. Ryan Madsen kam dann für ihn und dann ging die Party erst richtig los. Steve Pierce mit dem Walk, mit dem 4-Pitch-Walk.
Naja, da kommt ja erstmal dieser Pass-Ball, beziehungsweise ja, genau. Der Wild-Pitch. Der Betts auf 3 und Benintendi auf 2 bringt, sodass du schon mal im Prinzip das Double Play ausschließen kannst.
Genau. Du kannst das Double Play ausschließen, dann Steve Pierce mit dem Walk, dann JD Martinez mit dem Strikeout.
Was war mit Martinez heute los?
Naja, hat ja den einen hat er ja richtig getroffen.
Ja, Bases Loaded Strikeout, das ist nicht JD Martinez.
Ja, nein, das ist nicht JD Martinez, aber insgesamt ist das ja auch noch nicht so die Postseason von JD Martinez, muss man ja auch sagen.
Stimmt. Das sind immer die Unsung Heroes, ne?
Genau, genau. Ich meine, ganz ehrlich, Sandy Leon hat heute sein erstes Multi-Hit-Game seit dem All-Star-Break.
Das erste Spiel mit Multiple-Hit.
Seit dem 15. Juli.
Ja.
Es sind, wie gesagt, diese Unsung Heroes sind es.
Obwohl der erste Hit natürlich auch, naja.
Ja, das war, da hat Buster Olney geschrieben.
Da hat der Ball halt das Holz getroffen und nicht umgekehrt.
Da hat Buster Olney geschrieben, Exit Velocity wird hier nicht aufgeführt, weil es keine gibt.
Aber ja, hör mal, du nimmst, was du kriegen kannst. Ne?
Ja, das in der Not frisst der Teufel Fliegen. Und nimmt ja. Auch so als
hätte ja fast noch diesen Hit, der knapp aus im Left Field gegangen ist. Das wäre ja mindestens ein Double gewesen.
Ja, ja, genau. Aber auch das, wo man gesagt hat, Christian Vasquez hat in der ALCS dann auch offensiv durchaus Alarm gemacht, hatte ja auch einen Home Run und so weiter. Und wo man auch gesagt hat, ja, der könnte dann vielleicht doch auch in der World Series im Spiel 1 spielen. Nee, Alex Cora sagt, nein, ich bleibe bei meinem Duo Sandy Leon und Chris Sale. Ja, gut, dann macht Sandy Leon einfach mal zwei Singles. Dann.
Ja. Ja. Die Situation im fünften Inning ist ein Aus durch den Strikeout von Martinez. Bases sind aber geladen. Bats auf 3, Benintendi auf 2, Pierce auf 1. Xander Bogart kommt ins Spiel und bringt Mookie Betts nach Hause, kassiert aber ein Aus. Und dann kommt Rafael Devers, der mit einem Single ins Right Field auch noch Andrew Benintendi nach Hause bringt. Und es steht 5-3. Wieder 2 Runs Vorsprung, obwohl die Dodgers erst in der oberen Hälfte des fünften Innings ausgeglichen haben. Es war wirklich so, ich hatte dieses Gefühl, die Red Sox lassen das nicht auf sich sitzen.
Ja, sie halten sie so ein bisschen auf Armlänge dann ja auch. Und das ist etwas, was die Red Sox die gesamte Postseason schon auszeichnet. Immer wenn sie Rückschläge hinnehmen müssen, und da gab es ja dann auch immer mal wieder einen, dann schlagen sie aber wieder zurück.
Und dann eigentlich schon die ganze Saison, oder?
Ja, ja, ja.
Nicht nur die Postseason.
Ja, es ist eine Saison, die für Red Sox-Fans durchaus ganz okay läuft.
Im Moment ist sie angenehm.
Ja.
Das sechste Inning bleibt ohne Punkte. Und im siebten wurde dann unser Herzschlag wieder ein bisschen schneller. Denn Ryan Brazier.
Achso, Entschuldigung. Ja. Zwei Worte zu Joe Kelly von dir, bitte.
Brille gut.
Brille viel, Mann.
Ja. Nein, ganz hervorragend. Wie viel Pitches hat er gebraucht?
12 oder 13 hat er gebraucht.
Ja.
Der hat makellos gepitcht.
Das stimmt. Es gibt tatsächlich kein anderes Wort. Es gibt kein anderes Wort dafür.
Oh mein Gott, Joe Kelly twitterte Axel. Ja. Viertel vor 5.
Um das dann sofort wieder zu revidieren, oder nicht?
Joe Kelly hat dir den nackten Mittelfinger ins Gesicht gehalten.
Und zwar völlig zu Recht.
Völlig zu Recht.
Völlig zu Recht.
Oh mein Gott, Joe Kelly.
Ich hatte Angst, Andreas.
Ja, ich nicht, oder was?
Du nicht?
Doch, was ich ja sagen muss, ich war deutlich entspannter, als wenn ich das ohne Kommentar gucke. Ich sollte alles einfach so vor mich hin kommentieren. Dann glaube ich, bin ich ein ruhigerer Mensch.
Ja. Dauert nicht mehr lange, holst du dir 15 Katzen.
Ja, genau.
Kommentierst in deiner Wohnung.
Ja.
Dinge.
Werde zum Messi, aber ich werde zum entspannten Messi.
Alles gut.
Ja. Siebtes Innings jetzt hier, komm.
Ryan Brazier kommt ins Relief für die Red Sox und holt sich ein schnelles Aus. Jock Peterson mit einem Groundout zu Xander Bogarts, glaube ich.
Genau. Mhm.
Dann gibt es einen Pinch-Hit von Muncy für Dozier mit einem Single ins Right Field. Dann kommt Justin Turner und singelt auch direkt. So haben wir Muncy auf 2, Turner auf 1. Und dann kommt Yasmani Grandal, der für David Fries pinch-hitten soll. Und Brazier walkt ihn in 6 oder 7 Pitches. So haben wir ein Aus und Bases loaded. Und dann kommt Manny Machado an die Platte und Alex Cora lässt Ryan Brazier drin. Deine Gedanken bitte.
Ich habe während der Saison ein Urvertrauen zu Ryan Brazier entwickelt. Ich habe das auch im Kommentar gesagt. Der Junge hat eine unglaubliche Entwicklung hinter sich. Und ich dachte, ja, Trust in Alex Cora. Wenn das Ding aus dem Stadion geht, dann bin ich am Heulen und dann sind alle am Heulen. Aber ich habe gedacht, ja, jetzt vertraust du dem Cora einfach mal. So viele falsche Sachen hat er ja nicht gemacht. Und dieser Flyout, der hat mir das Herz so ein bisschen in die Hose rutschen lassen, weil er erst so ein bisschen schlimmer aussah, als er dann am Ende war. Er war halt nur tief genug, dass dann Max Muncy scoren konnte. Aber bei Manny Machado war es heute irgendwie so, der hat zwar 3 RBI gehabt, aber alles hätte noch ein bisschen mehr sein können. Und das war vielleicht so ein bisschen das Unvollendete von Manny Machado heute.
Ja, ich war nicht so ruhig wie du.
Du solltest kommentieren.
Mich fragt ja niemand.
Du solltest einfach vor dich hin kommentieren, dann geht das.
Vor mich hin babbeln.
Ja, genau.
Genau. Nee, ich war nicht so ruhig wie du. Ich fand es eine sehr, sehr mutige Entscheidung von Alex Cora. Vor allen Dingen, weil ja Eduardo Rodriguez schon seit mindestens 10 Minuten am Werfen war.
Ja, und dann kommt bei Eduardo Rodriguez, als der kam, da hat mich die Ruhe ein bisschen verlassen. Und weil der sehr shaky aussah in den letzten Wochen und der bekommt aber das Out gegen Cody Bellinger hin, gegen einen Linkshänder gegen Linkshänder, das war mal wieder ein Sensationsmove von Alex Cora.
Kann Alex Cora überhaupt Fehler machen?
Das weiß ich nicht, weil ich noch keine Fehler gesehen habe. Es ist nun wirklich so. Alex Cora, was er anfasst, wird zu Gold. Und damit sind wir doch im 8. Inning.
Und das war im 7. Inning.
Das war im 7. Inning so, ja.
Ja, es war im 7. Inning. Das war, also, wie gesagt, im Top Sevens haben die Dodgers wieder einen Punkt aufgeholt. Und im Bottom Sevens gab es dann das Opening durch Eduardo Nunes.
Eduardo Nunes war als Pinch-Hitter reingekommen für Rafael Devers, genau. Und das war nur eine Reaktion von Cora, weil Dave Roberts nämlich Alex Wood rausgenommen hat und Pedro Baez dafür gebracht hat. Und daraufhin hat Alex Cora...
Moment. Stopp.
Vorher gab es ja schon die
Hits. Urias hat gepitcht.
Ja, erst Urias, genau.
So, dann kommt Baez.
Genau.
Und bevor, also Baez strikt Moreland aus,
genau.
Dann wird Martinez auf die First Base geschickt, intentionally, dann strikt Bogarts aus und dann nimmt der Baez runter.
Genau.
Und dafür.
Achso, Entschuldigung, ja, dafür bringt er, von Pedro Baez geht er zu Alex Wood, Entschuldigung.
Genau.
Und daraufhin hat Alex Cora reagiert und hat Eduardo Nunes für Rafael Devers gebracht. Und Over the Monster, der die Fanseite von den Red Sox, hat getwittert, ja, man sollte Coras Entscheidung nicht mehr hinterfragen, aber hier müssen wir das offensiv hinterfragen, warum Nunes für Devers. Und Nunes hat sich gedacht, wartet einen Pitch oder zwei Pitches, dann gebe ich euch die Antwort und haut das Ding aufs Monster. 3-Run-Home-Run. Und da ist
3-Run-Home-Run. Wie hast du geschrieben? Selten ist ein Tweet bei Twitter schlechter gealtert als dieser.
Ja, und in so einer schnellen Zeit auch noch.
Ja. Also, das hat aber auch Over the Monster anerkannt.
Ja, haben sie. Und haben dann auch gesagt, wir werden niemals mehr Alex Cora hinterfragen. Und das ist es, was Alex Cora dieses Jahr ausmacht. Der hat ein so glückliches Händchen für seine Entscheidungen. Und die Entscheidungen, die er trifft, sind fast alle immer richtig. Und in diesen wichtigen Situationen kommen die Leute durch Und das ist einfach, das ist so ein Homerun, der den Gegnern komplett die Luft rausnimmt.
Ja.
Es steht 8-4, es sind nur noch 6 Outs. Da sagst du dann als Dodgers, ja, leck mich am Arsch, die kriegen uns wieder. Und das ist, ja, erstaunlich.
Und wieder durch jemanden, den du nicht auf der Rechnung hast. Nicht durch Mookie Betts,
ja,
nicht durch J.D. Martinez,
ja,
ne, sondern in dem Fall ist es halt Eduardo Nunez. In der ALCS war es halt Jackie Bradley Jr.
Ja.
Rafael Devers mit 13 RBIs in der Postseason. Entschuldige bitte mal.
Und der wird jetzt heute erst 22.
Der wird heute 22 und kriegt damit nicht den Rekord.
Ja,
das für die Spieler unter 22.
Das ist schade.
Es sind halt tatsächlich nicht diese MVP-Kandidaten, die ganze Saison ja auffällig waren, verhaltensauffällig bei den Boston Red Sox, sondern es sind halt einfach diese End-of-the-Lineup-Leute, die für die Entscheidung sorgen, für die Clutch-Hits sorgen.
Ja. Ist ja auch gleichzeitig ein ganz, ganz mieses Zeichen an die Konkurrenz, weil die,
ja,
kann ich sagen, okay, wenn wir uns auf Betts und Benintendi und J.D. Martinez konzentrieren, dann haben wir den Rest auch schon im Griff. Nee. Wenn du dich auf die drei konzentrierst, hast du immer noch 6 andere im Moment, die um die du dich kümmern musst. Und das macht das Team von Alex Cora dieses Jahr so ultra gefährlich. Und die Amerikaner haben den Begriff relentless dafür. Also, also immer wieder drauf.
Unnachgiebig.
Unnachgiebig, genau. Sie sind einfach unnachgiebig in der Art und Weise, wie sie ihre Spiele angehen. Und das finde ich so bemerkenswert dieses Jahr. Also das ist eine Attitüde, die Red Sox dieses Jahr an den Tag legen, die ist erstaunlich.
Ja, dazu passt dann auch, dass wieder der Großteil der Runs mit 2 Aus nach Hause gebracht worden ist, ne? Wie in der ALCS auch schon.
Ja.
Gut, es steht also 8-4 nach dem 7. Und dann kommt für die Boston Red Sox Nathan Eovaldi auf den Mount. Nathan Eovaldi gescheduled eigentlich als Starter für Spiel 3. Geht ins Relief und ich twitterte danach, Nathan Eovaldi ist pures Gold. Was für ein oder welch ein cleanes, herausragendes Outing.
Das ist so souverän,
ja,
gewesen.
Und so richtig cool customer-mäßig, ne?
Ja.
Der Typ ist einfach Eis.
Ja. Und wenn der noch so ein paar Spiele so pitcht, dann wird der ein sehr, sehr reicher Mann werden in der Offseason.
Ja. Richtig, richtig gut. Matt Kemp mit einem Groundout, Hernandez mit einem Groundout und Yasiel Puig mit einem Groundout. Er gibt den Ball nicht mal in die Luft.
Ja. Und hat sich trotzdem zwischendurch noch über einen Pitch geärgert. Das ist mir noch aufgefallen. Da ist er noch schimpfend vom Mount runtergegangen nach einem Pitch. Ich glaube, es war gegen Enrique Hernandez. Da hat er einen Walk noch abgegeben, beziehungsweise ein Foulball war das von Enrique Hernandez. Und da ging er schimpfend vom Mount runter. Der Mann pitcht im Moment fantastisch und hat immer noch Platz, sich selber für kleine Dinge zu kritisieren. Aber Nathan Eovaldi, auch zu dem habe ich ein Urvertrauen entwickelt.
Ja.
Wie übrigens inzwischen auch wieder zu Craig Kimbrell.
ganz kurz, bevor wir auf Kimbrell kommen. Eovaldi mit 16 Pitches. Hindert ihn das, Spiel 3 zu starten?
Nein, das haben wir in der ALDS gesehen. Das haben wir in der ALCS gesehen, dass Alex Cora seine Starting-Pitcher gerne mal 2 Spiele, bevor sie pitchen müssen, dann auch nochmal ins Relief nimmt. Nee, der wird Spiel 3 pitchen, da bin ich sehr, sehr sicher.
Glaube ich auch. Morgen dann halt wahrscheinlich nicht im Relief.
Nein, das glaube ich auch nicht. Nein, dann wahrscheinlich Rick Porcello morgen.
Genau. Oder Drew Pomeranz. Der jetzt ins Roster gekommen
genau,
ist.
Genau, für Brandon Workman.
Für die World Series. Anstelle von
Brandon Workman.
Brandon Workman, genau. Wir gehen ins 9. Inning. Also bei den Red Sox ist im 8. Inning auch nichts passiert. Alex Wood hat weiter gepitcht, aber keine Runs mehr zugelassen. Und im 9. Inning kommt dann Craig Kimbrell, der ja durchaus ein paar Kontrollprobleme in der ALCS hatte.
Aber Eric Gagné soll Alex Cora eine SMS geschrieben haben und ihm gesagt haben, du, da gibt es Probleme bei Craig Kimbrell, und Craig Kimbrell hat daran gearbeitet, und das Ergebnis hat man heute Morgen gesehen.
Wir reden von Tipping Pitches.
Genau, dass Craig Kimbrell seinen Gegnern angezeigt haben soll, was er für Pitches vorhat. Und
nicht mit Absicht,
genau,
sondern durch Tells, wie beim Poker.
Genau, durch die Armhaltung,
genau,
wie weit sein Handgelenk im Handschuh ist bei der Pitch-Vorbereitung und so weiter. Das waren diese kleinen Sachen, die Eric Gagné wohl erkannt hat. Eric Gagné früher mal für die Dodgers auch als Closer gewesen, also als Relief-Pitcher da gewesen. Und Craig Kimbrell hat wohl daran gearbeitet. Und das Outing heute, boah, das war nicht schlecht.
13 Pitches, 10 Strikes, super clean.
Ja.
Peterson, Muncy, Turner, und dass Justin Turner in diesen Inside-Pitch am Ende schwingt, das hat mich sehr gewundert.
Ja, mich auch, obwohl das ein spektakuläres At-Bat war. Insgesamt, glaube ich, waren es 8 Pitches. Vielleicht hat Justin Turner da auch ein bisschen die Geduld verlassen.
Ja, kann sein. Es war auf jeden Fall, es war sehr, sehr clean von Kimbrell.
Never in doubt.
Nein, niemals. Ist es sein erstes Postseason-Outing in 2018, wo er keinen Run abgibt?
Das kann sein.
Ich glaube schon. Ich glaube schon. So kann es dann gerne weitergehen, jedenfalls aus Sicht der Boston Red Sox Fans. Schluss ist 8-4. Die Serie steht 1-0. Morgen geht es weiter in Fenway Park mit Spiel 2. Dann mit David Price auf den Mound und Ryu für die Dodgers. Müssen wir uns wieder auf irgendeine taktische Finesse von Dave Roberts einstellen gegen David Price?
Er hat ja wieder einen Linkshänder gegen sich.
Mhm.
Ich glaube nicht.
Wird er das nochmal machen?
Ich glaube nicht in dieser krassen Form.
Mhm.
Ich glaube schon, dass er nochmal Chris Taylor zum Beispiel bringen wird, aber Cody Bellinger zum Beispiel kannst du nicht nochmal draußen lassen.
Glaube ich auch.
Da bin ich relativ überzeugt davon, dass er Cody Bellinger auf jeden Fall bringen wird. Und ich glaube auch, dass er Max Muncy bringen wird.
Glaube ich auch. Für Brian Dozier dann?
Ja.
Oder für David Freese?
Nee, ich glaube für Brian Dozier. David Freese hat, meine ich, heute gezeigt, dass man auf ihn bauen kann. Auch wenn er da, wie gesagt, das einmal das defensive Miscuing hatte. Aber ansonsten fand ich, das war in Ordnung von ihm. Und aber auf Cody Bellinger, meine ich, kann er nicht verzichten, und ich glaube auch nicht, dass er auf Max Muncy verzichten kann, Dave Roberts. Und deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass wir heute Nacht eine etwas andere Aufstellung sehen, obwohl es nochmal gegen einen Linkshänder geht.
Und dann wird Chris Taylor der DH, oder?
Vielleicht, ja. Oder David Freese wird der DH, Max Muncy geht auf 1, Dozier bleibt auf 2, Chris Taylor geht ins Left Field, Kiki Hernandez geht raus, so irgendwie sowas. Also du kannst da schon ein bisschen spielen, da auch mit dem Lineup. Aber ich bin sehr gespannt auf das Lineup der Dodgers.
Ja. Tippen können wir eigentlich nicht, ne?
Nee, ich möchte auch gar nicht tippen.
Nee.
Lass uns das heute Nacht wieder um 2 Uhr angucken, morgen früh drüber sprechen, und dann wissen wir ja, wie es. Wenn wir morgen drüber sprechen, dann wissen wir ja schon wieder, wie es ausgegangen ist.
Das ist richtig.
Das Tippen ist ja, ne.
Gut. Dann, wie gesagt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 2 Uhr wieder bei Sport 1 mit Andreas gibt es Spiel 2 der Serie. Wieder aus Fenway Park mit den Red Sox gegen die LA Dodgers. Schaltet da ein. Es macht wirklich großen Spaß, Andreas und Matthias Ondraček da zuzuhören. Und ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuhören. Wie gesagt, Kommentare immer gern gesehen. Und wenn ihr Bock habt, uns einen Kaffee auszugeben auf justbaseball.de, gibt es auch einen Spendenbutton. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich wünsche euch einen schönen Tag und morgen früh hören wir uns wieder. Tschüss.
Tschüss.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.